Willkommen bei Prosecco und Provinz, dem Podcast für starke Frauen und die, die es werden wollen.
Wir sind da, wo die Kids schreien, die Gedanken kreisen und der Korken manchmal schon vor Mittag knallt.
Hallihallo zurück.
Hallo.
Willkommen zu unserer neuesten Folge. Heute geht's ans Eingemachte. Muttersein ist kein Instagram-Highlight. Es ist voller Chaos, Tränen, Überforderung. Und auch ja, manchmal fragt man sich, ob man nur noch Mama oder überhaupt noch Mensch ist.
Wir sprechen heute über Mental Load und die Unterschiede zwischen Stadt- und Landleben, über Schlafmangel und all die Ratschläge, die eigentlich niemand braucht, außer man will sich selbst verrückt machen. Sind wir ready?
Ja, du?
Ja. Wie ist denn unser Gefühl für die heutige Folge? Mit welcher Emotion stehen wir der Folge gegenüber?
Also eigentlich dachte ich, es wird super ernst. Aber du hast vorhin, wie hast du das so schön gesagt?
Ich bin ein bisschen ängstlich. Weil ich glaube, also im Rahmen der Vorbereitung kam mir der Gedanke, es fühlt sich so an, als ob ich heute sehr vielen Leuten auf den Schlips trete, was eins meiner leichtesten Übungen ist.
Oh, das können wir beide gut.
Das können wir beide sehr gut.
Ja, auch wenn wir keine Hater haben. vielleicht ein paar.
Naja, wir lassen es mal auf uns zukommen.
Genau. Zuallererst starten wir mal wieder mit der Unpopular Opinion, würde ich sagen.
Ja.
Ich gebe dir heute den Vortritt.
Du gibst mir heute den Tritt. Also, meine Unpopular Opinion ist, offen Kritik am Kinderkriegen zu üben, ist nicht nur salonfähig geworden, sondern mutiert zu einem gefährlichen Trend.
Findest du es? Wird Kritik ausgeübt am Kinderkriegen? Also ich habe den Eindruck, es wird eher Kritik ausgeübt ab 3 Kindern. vorher warten immer alle, wann kommt das erste Kind und wann kommt das zweite hinterher. Mhm. Also oft kriegen wir auch noch gerne zu hören, na, vielleicht doch noch ein Mädchen oder so. Da könnte ich auch schon immer die Krise kriegen, ja. Aber ich glaube, sobald du ein drittes Kind hast, ist es nicht mehr salonfähig. Und deswegen glaube ich eher, dass ab 3 Kindern wird das kritisiert.
Ja, würde ich, glaube ich, auch so mittragen. Aber ich finde, es gibt so eine einzelne Bubble-Situation, wo mir das auf Instagram in letzter Zeit vermehrt auffällt, dass mir da ganz viel so Accounts vorgeschlagen werden oder mir so Reels bei mir reingespült werden. Ja, wo einfach das Thema ist, Kritik am Kinderkriegen. So die Überschrift ist immer gewollt kinderlos oder kinderlos und stolz drauf oder kinderlos und nie so glücklich oder glücklicher als alle anderen, so in dem Stil. Mhm. Und das wird
manchmal würde ich das auch unterschreiben.
Und es wird mir halt sehr doll in meine Bubble so reingespült. Und am Anfang dachte ich immer, naja, das ist immer so ein einzelner Account. Aber wenn man dann die Accounts mal aufruft, dann haben die halt auch zum Teil 400.000 Follower, wo ich immer denke, alter Schwede, das ist ganz schön groß. Und habe mich dann im Zuge dieser Folgenvorbereitung damit mal beschäftigt und muss sagen, ich finde das wirklich irgendwie sehr traurig, mit welchem Engagement da Frauen in die Welt hinausschreien, wie wahnsinnig glücklich man doch ohne Kinder ist. Weil man, das kann man natürlich sein. Mhm. Aber ich finde, das ist immer so eine sehr einseitige Diskussion, weil diejenigen haben ja keine Kinder. Mhm. Von daher wissen sie ja gar nicht, wie es ist mit Kindern. Und andersrum stellen sie aber quasi die Mütter immer so unter den Scheffel zu sagen, ja, du hast ja nur dein Leben sozusagen so, wie es ist. Du kennst ja auch nur deine Perspektive. Und ich denke immer so,
dass ja falsch ist.
Nee, ich kenne deine Perspektive auch, weil ich war ja mal kinderlos.
Genau, ja.
Und das finde ich irgendwie, das finde ich schräg, dass das so groß ist, dass da wie viele Follower dann auch sind.
Also ich bin da gar nicht in dieser Bubble scheinbar unterwegs, weil mir wird sowas gar nicht ausgespült. Sobald ich irgendwie mal irgendwie sehe bei Insta, dass da gegen Mütter mit Kindern irgendwas, ich glaube, ich habe das einmal, wurde mir das ausgespielt, vor allem ist ja auch das richtige Wort, ausgespielt, kann ich komplett ignorieren. Also mich berührt das halt null und deswegen kriege ich das wahrscheinlich auch kaum noch zu sehen oder gar nicht zu sehen. Aber was wird denn suggeriert, was da so schlimm dran ist, Kinder zu bekommen?
Ich glaube, der Großteil bezieht sich auf die Art und Weise, wie du dein Leben halt nicht mehr frei gestalten kannst, wenn du Kinder hast. Im Sinne von, du bist nicht mehr selbstbestimmt, du bist unflexibel. Ich kann eben 6-mal im Jahr spontan in Urlaub fahren. Ich kann dies, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Das kannst du alles nicht mehr.
Was für ein Hate.
Ja, und deswegen war ich so schockiert, als ich mir dieses Profil, also eins von denen mal aufgerufen habe. Und ich glaube, mir wird das auch deswegen vermehrt angezeigt, weil ich habe einmal so ein Reel geguckt, weil ich war so im Schockmodus. Ich fand das halt schrecklich und habe mir das dann angeguckt. Mhm. So.
Und war es halt traurig, dass du nicht 6-mal im Jahr Urlaub machen kannst.
Es liegt am Kind, natürlich, an meinem einen Kind.
Wir haben schon wieder den roten Faden.
Ja. Und ich glaube, der Fehler war, ich habe es mir bis zum Ende angeguckt, weil ich es einfach so schrecklich fand und so bescheuert. Und dadurch erkennt aber der Algorithmus gut, das gefällt dir. Interessiert sie. Und deswegen spült der mir immer mal sowas rein. Mhm. Und in dem Zuge dachte ich wirklich, das ist total, ich finde das total traurig, wie viele Frauen es einfach gibt, die das scheinbar ja so teilen.
Irgendwann habe ich mal, also jetzt, wo du das erzählst, habe ich mal gesehen, dass eine Frau auch sich mal dahingehend irgendwie geäußert hat und gesagt hat, Leute, das ist auch immer nur ein bisschen, also das kann man auch als Satire betrachten. Es gibt Frauen, die versuchen dadurch vielleicht ihre Kinderlosigkeit oder wie auch immer so ein bisschen in Witze zu verpacken, wie das andere mit anderen Themen machen, wenn du irgendwie unheilbar krank bist. Sieht man ja auch oft auf Insta, dass die sich gerade über so eine Sachen lustig machen oder
als Schutz, als Selbstschutz.
Als Selbstschutz gegebenenfalls, kann ich mir gut vorstellen.
Machen Sie gerne dicken Witze.
Du bist so doof. Als Selbstschutz. Alles Selbstschutz. Ja, aber das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil die ihre Trauer oder ihr Unverständnis, warum es bei ihnen nicht klappt, vielleicht damit irgendwie kompensieren. Also vielleicht verpacken sie es so ein bisschen in Witz oder müssen es irgendwie anders. Die suchen sich ja auch nur, wie heißt das? Die suchen sich einen Anker, woran die sich festhalten können und suchen sich natürlich auch Vorteile dahingehend.
Weil sie die Situation ja auch nicht ändern können.
Ja, genau.
Ja, du hast recht.
Das kann ich mir vorstellen.
Das kann schon durchaus sein, dass es dann so ein bisschen Selbstschutz ist auch.
Ich finde es halt einfach nur bitter, wenn man das so als Hass oder als so, wenn man so tyrannisch gegenüber den anderen Frauen dahingehend sich aufstellt, die sich ja bewusst für Kinder entscheiden und auch Kinder kriegen können.
Hm.
Ja, dafür sollten die sich auch nicht schämen dürfen oder müssen.
Ja, absolut. Stimmt.
Ja.
Ja, dann sei es ihnen an der Stelle vielleicht verziehen. Dann ist es vielleicht nur Selbstschutz.
Ich muss ehrlich sagen, mich berührt das halt nicht, weil ich den Gedanken halt nicht habe. Ich finde schon, dass Kinder oft eine Bereicherung sind. Und dementsprechend berührt mich sowas halt nicht. Ja, also ja, sollen sie machen, sollen sie reden. Aber am Ende des Tages können Kinderlose sich nicht dazu äußern, weil sie nicht wissen, wie es ist. Finde
ja,
ich.
Das stimmt.
Ja,
das stimmt.
Und demnach ist es einfach.
Ja, oder man bezieht sich dann halt immer nur auf die negativen Sachen, was man halt so weiß, was negativ ist.
Ja,
so gerade dieses Thema, was weiß ich, was da ganz viel ist, Ausschlafen, Schlafmangel. Ja, natürlich, man hat Schlafmangel als Mutter, ja. Aber trotzdem hast du ja auch viele positive Momente, die das ausgleichen.
Das sind die, wenn die Kinder in der Kita sind.
Wobei, ich muss jetzt mal eine Lanze für meine Maus brechen.
Na?
Ich kann das mit dem Schlafmangel so eigentlich schon ganz lange nicht mehr bestätigen, weil wir haben eine Langschläfermaus. Also die schläft
für
am
euch.
Wochenende immer länger als
Toll.
Ich. Soll ich dir mal sagen, wie lange sie letztens geschlafen
Bitte
hat?
Bitte nicht.
9:45.
Toll.
Ja.
Wann ist sie denn schlafen gegangen?
Na, so 8:30.
Echt?
Ja. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Sie hat mir das Ausschlafen können in der Babyzeit, wie so ein Exorzismus war das. Sie hat es mir komplett ausgetrieben.
Ja.
Ich kann das nicht mehr. Und dann bin ich wach, halb
so
7 und denke mir, okay, er schnarcht neben mir, wie's böse. Sie schläft. Toll, was mache ich jetzt? So. Ich kann noch nicht mal putzen, weil das Lärm macht und dann haben alle schlechte Laune, wenn sie wach werden. Dann denke ich immer, toll. Dann kann ich halt noch sinnlos 2 Stunden durch Instagram scrollen.
Genau. Ah, Mist, ja. Was könnte man denn sonst in der Zeit so machen?
Fernsehgucken.
Was leise ist. Ja, Fernsehgucken ist ähnlich wie Insta-Scrollen. Du könntest einen langen Spaziergang machen, einkaufen fahren, schon mal für die Familie.
So, hast du deine
Unpopular Opinion? Ja. Also, meine Unpopular Opinion ist, das größte Tabu, dass man manchmal sein altes Leben vermisst.
Ich bin noch da.
Ja.
Du musst kurz darüber nachdenken. Das größte Tabu ist, dass man sein altes Leben manchmal vermisst. Ich glaube, das ist eins der größten Tabus bestimmt. Ja. Wobei, so richtig vermissen tue ich es eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass sie ihr altes Leben vermissen. Aber ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, wie dein Leben sich mit deinen Kindern gestaltet und wie aufreibend das ist und wie anstrengend das ist und auch wie das Setting drumherum ist, ob du viel vermisst oder nicht. und auch in welcher Art und Weise du dich für dein Kind entschieden hast. Mhm. Und bei uns war das vollkommen klar. Wir haben quasi unsere gute Zeit zu zweit gehabt und dann war klar, so, wir wollen jetzt ein Baby und dann peng, hat's geklappt und sie kam und dann passte das ja alles so in den Plan sozusagen, mhm. sodass bei mir bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, der Gedanke an, ich vermisse mein altes Leben, nicht aufkam, weil das mhm. ja genauso auch gedacht war und ich mir das so gewünscht habe. Mhm. Ja. Aber manchmal vermisst man vielleicht so die Möglichkeit, irgendwie flexibel was machen zu können. Wobei ich da auch sagen muss, da sind wir halt so privilegiert mit, mhm. mit Kita und Homeoffice und Eltern, dass das eigentlich auch nicht aufkommt, weil irgendeine Möglichkeit gibt's immer.
Ja, ja, verstehe. So.
Aber ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht und kann das dann auch nachvollziehen, ja.
Also ich muss ehrlich sagen, mein altes Leben, wie ich das gelebt habe, vermisse ich nicht. Also ich hatte ein gutes Leben vorher ohne Kinder, ohne Mann.
Ja.
Mit Mann natürlich noch schöner.
Das müsstest du jetzt auch sagen.
Ich liebe dich, mein Schatz.
Hört ja den Podcast.
Ja, natürlich. Fleißig, immer einer der ersten, direkt dienstags.
Direkt nach Hannes.
Na, Hannes. Hannes, du bleibst Number One-Hörer. Ja, also ich hatte ein gutes Leben, worauf ich auch gerne zurückblicke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte super viel Spaß und wir haben viel erlebt. Wir haben viele Reisen gemacht, wie auch immer. Wir hatten jetzt keine so lange Zeit zu zweit wie ihr beide. Aber was ich vermisse, ist diese wenige Verantwortung.
Ja,
das vermisse ich. Einfach nicht den ganzen Tag für zwei andere kleine Lebewesen verantwortlich zu sein. Alles, was du machst und tust mit den Kindern, für die Kinder, du entscheidest ja, in welche Richtung das irgendwie geht. Und das nervt mich ganz oft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ganz oft einfach auch Angst habe, dass ich die falsche Entscheidung für die Kinder treffe. Und ich will einfach ab und zu mal nur Verantwortung nur für mich übernehmen. Weil ja, kann ich Halligalli machen. Ja, naja, da, du weißt ja.
Jetzt spielst du doch auch Halligalli.
Ja, jetzt spiele ich auch Halligalli.
Verstehe dich,
aber
ja.
Das wünsche ich mir ganz oft zurück. Also einfach so frei sein von Gedanken und
na, so ein
Ängsten.
Bisschen sorgloser.
Ja, einfach. Sorgloser. Ja. Das Leben ohne Kinder, ja. Machen wir uns nichts vor, es war sorglos.
Also,
da hattest du andere Sorgen.
Es war die Sorgen waren in ihrer Dimension eine Zuckerschlecken im Vergleich zu dem, was man jetzt an Sorgen hat.
Genau.
Stimmt. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das stimmt.
Ja,
das auf jeden Fall.
Und ich hab halt auch darüber nachgedacht, weil man das natürlich auch ganz oft irgendwie vergleicht mit das Leben ohne Kinder und das Leben mit Kindern. Und so beim drüber nachdenken ist mir bewusst geworden, dass das die Komponente ist, die ich tatsächlich vermisse. Ich will meine Kinder nicht missen. Aber diese Komponente vermisse ich sehr.
Ja, man macht sich schon sehr viele Gedanken. Mhm. Das stimmt. Also im Vergleich zu früher hat man jetzt schon sehr viele und auch sehr starke Ängste. Mhm. So. Ja, das stimmt. Das vermisse ich auch manchmal. Und vor allem mit dieser Verantwortung. Manchmal habe ich so Momente, wo ich so selber, wo ich einfach denke, vielleicht weiß ich nicht, ob ich meinem Kind das alles so klug auf den Weg mitgeben kann, wenn man sich so seine eigenen Sachen manchmal anguckt.
Ja.
Und es sind so ganz kleine Situationen. Ich hatte mal den Fall, dass ich gecheckt habe, und das ist leider noch nicht so lange her, dass eine Schildkröte
oh Gott.
dass der Panzer an der Schildkröte angewachsen ist. So. Das war mir nicht klar. Ich habe gedacht, das ist wie so eine Art Schneckenhaus, wo die Schildkröte quasi reinschlüpft und bei Bedarf diesen Panzer auch verlassen kann. Und ich weiß noch, ich lag mit meinem Mann auf der Couch und es lief so eine Doku und da schwamm so eine Schildkröte über diesen riesen Bildschirm so drüber.
Ja.
Von unten gefilmt und ich gucke mir das so an und sag so, murmel einfach nur so vor mich hin. Hä? Das ist ja krass. Ist der Panzer da richtig angewachsen? Weil man hat so das unten gesehen, so diese Struktur von dem Panzer sozusagen. Und dann guckt er mich an und sagt, was laberst du denn? Wie ist der angewachsen? Wie meinst du das? Und dann habe ich ihm das erklärt. Und dann, ich habe es in seinem Blick gesehen, es war pure Verzweiflung, ja. So. Und das sind so einzelne Momente, wo ja immer mal wieder was so man selber über sich erfährt.
Ja,
oder
natürlich.
Offensichtlich vielleicht, ne, so.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, und ich ziehe ein Kind groß.
Ja.
Und ich hab nicht mal gewusst, dass der verfluchte Panzer angewachsen ist.
Ein Körperteil ist.
Ich dachte, es ist halt literally wie so ein Schneckenhaus.
Ja.
Und dann im Rückblicken muss ich auch sagen, man stellt sich dann ja auch zu wenig Fragen. Es ist ja nur, das ist ja nur metaphorisch für alle anderen Themen.
Ja,
ich habe mich auch nie gefragt, wo findet die Schildkröte diesen Panzer? Ja, wo kriegt die den her? Und dann dachte ich, wenn das schon bei Schildkröten so ist, was ist dann bei wichtigen Themen im Leben, wo ich mir vielleicht noch nie die richtigen Fragen gestellt habe?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also mir geht es tatsächlich ähnlich so. Ich hatte auch erst diese Woche das Gespräch mit meinem Mann, wo ich gesagt habe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich den Kindern beibringen kann, weil die stellen Fragen. Also gerade der Große, der ist so Technik interessiert und Motoren interessiert und alles Dinge, die mich überhaupt nicht jucken, mit denen ich mich
wo man auch keinen Plan oder du keinen Plan hast.
Ich habe auch gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ja, das interessiert mich einen Scheiß. Autos haben für mich, also weißt du, wie oft mein Mann sagt, ach guck mal, der fährt Laura vorbei, sei, ach so, echt, ja, okay, ich habe ein weißes Auto gesehen. Ich würde das niemals erkennen, dass das euer Auto ist, ja. Ich weiß auch nur, dass du vorfährst, weil ich weiß, ist ihre Zeit, okay, müsste Laura sein.
Es ist 10 Minuten nach der Zeit.
10 Minuten nach Treffpunkt.
Du würdest niemals damit rechnen, wenn wir um 10 verabredet sind und es fährt 2 Minuten vorm 10 ein Auto lang. Du würdest niemals aus dem Fenster gucken, ob ich das...
Never ever. Ich wüsste, das wäre wahrscheinlich der Bäckerwagen oder sonst.
Der Flixbus.
Der Flixbus, genau. Und das ist halt so das Ding, ich will mich mit manchen Sachen einfach nicht beschäftigen, weil die mich null interessieren. Aber ich habe halt Jungs, die interessieren sich leider nur für Mist, der mich nicht interessiert. Und ganz oft denke ich mir, oh Mann, ich kann ihm doch nicht jedes Mal sagen, ich weiß es nicht, frag Papa. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, frag Papa. Frag Papa, frag Papa, frag Papa. Ich kam mir schon so blöd vor. Aber das Ding ist halt, was soll ich denn machen?
Aber ich fühle das und ich finde das auch gar nicht schlimm. Da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Du kannst ja nicht alles wissen. Also in dem Fall ist nicht das Problem, dass du es nicht weißt oder dich nicht dafür interessierst, sondern sie stellen halt einfach die falschen Fragen.
Du hast recht. Es sind wieder die Kinder.
Die Kinder sind schuld. Ja. Ich finde schon, die Kinder sind schuld. Sie können dich ja auch was Interessantes fragen. Zum Beispiel,
Mode.
Wie kriege ich straffe Haut? Ja.
Dann kann ich Ihnen sagen, du musst den ganzen Tag mit so einem Panzerroller auch über dein Gesicht fahren.
Panzerroller.
Wie heißen diese Dinger?
Microneedling, wobei der nicht so micro ist, das ist mehr so Fettneedling.
Na, ist ja richtig, ja. Das Fett muss geniedelt werden.
Fettneedling, oder? Schön über den Bauch immer so, weißt du?
Ja, aber das sind Fragen, die könnte ich denen beantworten. Aber so Auto, Motoren, Technik, ich bin da so raus, ne? Das interessiert mich so gar nicht.
Aber ich schicke da unsere Maus auch immer zum Papa und sage, hier, frag Papa. Und ich muss auch ganz oft sagen, wenn wir so einen Sachverhalt haben und wir besprechen den und dann sind wir bei der dritten Warum-Ebene sozusagen nochmal tiefer, nochmal tiefer, nochmal tiefer.
Ich freue mich.
Und kommen dann zur vierten Ebene, dann ist es auch oft so, dass ich dann sagen muss, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, muss ich googeln.
Aber
so.
Schön, dass es bei dir erst die vierte Ebene ist. Ja.
Es kommt aufs Thema an. Bei Schildkröten ist es vielleicht nicht die vierte Ebene, bis zu der wir durchdringen.
Das ist so ein bisschen, da frage ich mich dann halt auch, was gebe ich denen überhaupt mit? Ich kann doch nicht ständig immer nur sagen, frag Papa.
Du bringst ihnen bei, wie man den Thermomix bedient.
Genau. Ja, aber das Interesse der Kinder ist natürlich von den Jungs natürlich eher ihrer Geschlechtsnatur auch irgendwie geschuldet.
Ja, aber es war auch okay.
Es ist ja auch okay, total okay. Ich bin halt traurig. Ja, schon.
Ja?
Ja.
Tja, dann auf geht's. Dritte Runde.
Okay.
Daumen drücken, dass ein Mädchen wird.
Na, auf
dass
keinen
es
Fall.
Endlich
ich
ein
bin
Mädchen
durch.
Wird.
Ich bin so durch. Nee, ich bin auch glücklich eigentlich, Jungsmama zu sein, aber das reicht mir dann auch. 2 reichen mir absolut. Ich bräuchte das jetzt gar nicht. Auch wenn ich mich tatsächlich immer nur als Mädchenmama gesehen habe früher. Ich hatte niemals auch nur ansatzweise den Gedanken, ich könnte einen Jungen bekommen. Für mich stand immer fest, sollte ich irgendwann mal Kinder haben. Das war in meiner Vorstellung, waren es immer nur Mädchen. Nur auf den Gedanken kam ich gar nicht, dass ich Jungs bekommen könnte.
Aber ich finde, dass du doch gut aufgehst in der Rolle als Jungsmama.
Findest du?
Ja.
Also ich liebe ja auch meine Jungs sehr.
Alle 3.
Ja.
Aber du machst doch auch immer schöne Sachen, mit denen du bastelst und so. Ja.
Aber die Autothemen nerven mich dennoch.
Ja gut, dafür muss ich halt dann immer mit der Puppe mitspielen.
Erfüllt denn die Realität eigentlich deine Erwartung vom Muttersein oder hattest du da ganz andere Vorstellungen?
Ich hatte tatsächlich damals, als wir uns dann entschieden haben, sie rollt sich ja einfach nebenbei ihr Gesicht mit diesem Roller. Mach nicht so doll, irgendwann ist es so straff, dann platzt
so,
es einfach.
Ja, okay.
Das sieht wirklich aus wie 16.
Danke.
Ich hatte in meinem Freundeskreis damals noch niemanden, der ein Baby hatte. Und wir hatten noch innerhalb der Familie keine anderen Kinder. So dass ich da relativ unbescholten war im Sinne von freundschaftlicher Erfahrung aus anderen. Mhm. Ich hatte das, was man so kennt aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Instagram-Sachen, was man halt so mitkriegt, also aus dem normalen Dunstkreis, was einen so umgibt. Und ich glaube, dass die Realität da dem, was ich mir selber überlegt habe, schon relativ nahe kam. Ich habe mich aber in der Schwangerschaft tatsächlich auch ganz viel belesen, habe richtig, richtig viele Bücher gelesen. Und zum Beispiel, was ich richtig gut fand, war Artgerecht. Das muss man halt so ein bisschen mitfeiern, dieses Grundkonzept von diesem Artgerecht. Das ist eben so sehr zurück zu den Ursprüngen, sehr naturorientiert. Ganz viel mit Intuition, sozusagen eher weniger dieses Moderne, was so gerade in unseren westlichen...
Was meinst du konkret?
Zum Beispiel Thema wie, also was war denn da so ein Beispiel? Ja, so Stillen war halt ein Riesenthema. Wie gehe ich das an und wie kann ich damit umgehen, wenn das nicht klappt? Und mit Babynahrung war ein Riesenthema und Schlafen der Kinder. Also dadurch, dass ich mich da sehr viel im Vorfeld belesen habe, habe ich, glaube ich, auch relativ klare, aber realistische Vorstellung gehabt, als das losging. Und das bisschen, was ich mir dann sozusagen habe reinquatschen lassen von außen, hat sich dann auch relativ schnell in Luft aufgelöst, weil ich gemerkt habe, das ist Bullshit, das funktioniert nicht. Und was mir da als erstes einfällt, war so dieses Schlafthema. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ein Baby durchschläft, weil das halt in diesem Buch schon relativ deutlich beschrieben war, auch mit diesem Clustern zum Beispiel, dass das eben alle paar Minuten auch mal sein kann und so. Und die Hebamme damals hatte mir dann aber gesagt, alle 3 bis 4 Stunden das Kind stillen.
Total altmodisch.
Ja, richtig altmodisch. Ja. Also nicht mal im Sinne von naturbezogen,
richtig,
sondern es ist einfach nur
Nazi-Zeit. Ja, ist ja so.
Ja, Unwissenheit
einfach.
Zeit. Ja. Und ich weiß auch, dass ich mir in den ersten Nächten einen Wecker gestellt habe, um sie wirklich alle 3 bis 4 Stunden, wenn sie denn noch geschlafen hat, wach zu machen, um sie zu stillen. Und das war zum Beispiel was, wo ich dann nach 3, 4 Nächten gesagt habe, das fühlt sich so falsch an, das arme Kind da immer wach zu machen. Dann hat sie offensichtlich keinen Hunger. So, also ich lasse sie einfach schlafen und wenn sie wach ist, ist sie wach und dann war es auch okay. Und ich glaube, dadurch war ich dann relativ entspannt und dachte immer, sie als Baby gestaltet den Ablauf und so wie es kommt, kommt es halt. Und dann gab es mal mehr Schlaf und auch lange Zeit sehr wenig Schlaf. Aber ich hatte da relativ realistische Vorstellungen und dadurch bin ich da jetzt auch nicht enttäuscht worden. Wie war es bei dir?
Ach, komplett anders. Ich habe mir das deutlich leichter vorgestellt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich hatte wirklich diese romantische Vorstellung davon, dass ein Baby läuft halt nebenbei. Du hast trotzdem dein Leben, was du hast, aber du hast halt noch nebenbei ein Baby. In meinen Vorstellungen war das auch nie damit verknüpft, dass Babys lange schreien können oder ewig weinen können. Ich dachte immer, okay, das ist ein einfaches Ding. Dann haben die entweder Hunger oder die Windel ist voll oder sie sind müde. Aber dass sich das teilweise über stundenlanges Geschrei hinziehen kann, das war mir nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich dachte eigentlich, dass ich eine sehr gefasste Mutter sein werde und eine, die viel Geduld aufbringt und auch genug Stärke hat, um mit solchen Situationen umzugehen. Null. Sorry, null.
Weil du bist ja in deinem Leben sonst so geduldig,
ruhig und geduldig,
ruhig und ausgeglichen.
Ja, aber ich habe wirklich gedacht, dass das beim Baby anders ist, weil das ist ja, also nee, gar nicht. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass Babys so anstrengend sein können. Das habe ich einfach nicht gedacht. Und wir hatten im Freundeskreis kurz vorher, ich glaube ein Jahr vorher, das erste Baby, also so in meinem engeren Freundeskreis. Also ich habe das schon oft mitbekommen von der Familie und so, aber da bist du ja trotzdem nicht so nah dran.
Ja,
ne?
Ja.
Irgendwie, weil die halt auch nicht um Ecke wohnen. Bei Freundschaften ist das ja schon ein bisschen was anderes. Und da habe ich zum Beispiel nie gerafft, dass entweder konnte sie nicht, weil sie K.O. war oder müde oder das mit dem Baby. Und hier, ich dachte mir, hä? Was? Das ist doch nur und das trägst du doch nur oder schiebst du im Kinderwagen.
Ja, nimm es doch einfach mit, das Baby.
Ja, das war für mich so eine Vorstellung. Und in meiner Vorstellung war es ja auch so, legst doch einfach in den Kinderwagen und komm mit. Kinderwagen war ja auch so ein Thema. Also unser Großer schlief ja nie im Kinderwagen. Ich habe dieses Schreien auch nicht übers Herz gekriegt und ihn schreien lassen oder wie auch immer. Also war ein absolutes Tragebaby. Ja, den habe ich nur getragen, der hat auch nur auf mir geschlafen. Also das war bei uns, war wirklich die Lösung, die uns wirklich geholfen hat, war diese Federwiege.
Ja, bei uns auch.
Boah,
ja.
Also das hat wirklich...
Das war ein Gamechanger.
Das war absolut ein Gamechanger, ja. Das war auch unsere Rettung, mal ein bisschen Schlaf zu bekommen oder auch mal ein bisschen was zu machen ohne Baby.
Mhm.
Das war schon, also ich war total überfordert. Hätte ich nicht gedacht, in den ersten paar Tagen dachte ich, ja okay, das wird schon. Aber dann hat es mich total überrollt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und schlimm fand ich es auch, irgendwann festzustellen, dass das Leben von meinem Mann halt einfach weitergeht.
Und deins war so komplett angekrempelt.
Ja, meins war komplett ein neues Leben mit null von dem, was es vorher war.
Hm.
Damit kam ich auch schwer zurecht, muss ich sagen. Das hat mich auch gekillt.
Ja, das kann ich verstehen.
Da habe ich ihm auch viele Vorwürfe gemacht, also obwohl es eigentlich unfair war. Ja, aber das war oft ein Streitthema. Also das hat mich innerlich ganz oft total fertig gemacht, weil ich wusste, der macht sein Ding, der macht seinen Job oder sein Studium damals noch und wie auch immer. Und der macht halt einfach sein Ding. Und ich bin den ganzen Tag ans Baby gekettet. Obwohl ich ja auch so war, dass ich das Baby auch nicht abgeben wollte. Das war ja so ein Zwiespalt, was ich ja immer so gefühlt habe. Ich wollte das Baby niemand anderem geben, aber ich wollte trotzdem nicht, dass es ständig an mir klebt.
Eigentlich wolltest du Zeit für dich, aber dann hast du wiederum auch, eigentlich wolltest du es auch nicht.
Ich fand das ganz, ganz schwer. Also ich muss auch heute noch sagen, mir fällt das ja heute auch noch schwer, Zeit ohne die Familie irgendwie richtig zu genießen.
Aber wenn sie da sind, ist auch nervig.
Ja, eben. Ja.
Man kann es dir nicht recht machen.
Ja, das ist super schwer. Mir fällt das wirklich sehr schwer. Ich versuche das zu lernen und nehme mich dem mehr an. Ich versuche es jedenfalls, aber trotzdem,
Ich glaube auch, man hat so selber dieses Kontrollthema, was da ganz doll mitschwingt.
Auch,
man hat ja seine Vorstellungen, wie man das haben möchte.
Stimmt.
Und die hat man ja nicht, weil einem selbst das so gut gefällt, sondern weil man selbst der Meinung ist, das ist das Beste für das Kind, so und so zu regeln. Und sobald du das Kind in andere Hände gibst, gibst du ja auch die Kontrolle darüber ab, wie Sachverhalte gehandelt werden.
Ja, du hast recht.
Und mir fiel das am Anfang auch schwer, mich darauf einzulassen, zu akzeptieren, dass andere Personen, die mein Kind betreuen, dass es eine Oma ist oder Opa oder der Papa sogar, da zu akzeptieren, dass die Sachen anders regeln.
Richtig.
Und das war ein Prozess, der nicht so lange gedauert hat, weil ich relativ schnell die Vorzüge zu schätzen gewusst habe. Aber ich glaube, dass das bei dir auch das Thema war und das auch relativ lange ging, weil ich kann mich erinnern, da waren die beiden Jungs schon, also jetzt nicht mehr Baby. Da haben wir irgendwann mal darüber gesprochen, eben Zeit für sich haben und so weiter und so fort. Und da haben wir darüber gesprochen, ne, und die Kinder mal abgeben und vielleicht Oma und Opa und dies und das. Und da war genau das nämlich auch mal Thema. Ach, ich weiß nicht. Und das wird eben anders gemacht, als ich das eigentlich will und das und das. Und da haben wir darüber gesprochen, dass man damit vielleicht einfach leben muss, dass bei Oma und Opa Sachen anders laufen und das eigentlich auch okay ist.
Ja, mittlerweile bin ich da auch entspannter, muss ich ehrlich sagen. Aber die Kinder sind ja auch größer.
Ja.
Da ist es ja auch wieder was anderes. Aber als Babys fand ich das schon, ich fand das super schwer.
Na gut, als Baby richtig abgeben ging tatsächlich sowieso nicht. Weil
durch Stillen.
Durch Stillen, das
genau.
Also da war vielleicht dann mal zum Friseur mal eine Stunde. Und dann ist, keine Ahnung, meine Mama mit der Kleinen dann um den Friseursalon rumspaziert da in den Park irgendwie. Aber richtig abgeben ging da ja sowieso nicht.
Das ist halt mit dem Stillen dann auch wieder das Ding. Ich frage mich immer, wie das Leute immer machen mit Abpumpen. Also ich finde das ja toll, dass es die Möglichkeit gibt. Ich habe das auch ein paar Mal versucht. Okay, unsere Kinder wollten nie eine Flasche oder wie auch immer. Am Anfang ging das relativ gut. Aber mich hat das schon gekillt, weil ich mir dachte, boah, ich bin froh, wenn das Stillen durch ist. Ich habe das Stillen auch geliebt, aber nach dem Stillen noch abpumpen, das hätte meine Brüste echt gekillt, muss ich sagen. Also
das habe ich nicht als Thema gehabt.
Hast nie abgepumpt?
Nee.
Ich habe angefangen abzupumpen, so richtig, wo ich dann mal so 6 Stunden oder so weg war. Da war, glaube ich, der Kleine 7 Monate, 8 Monate. Und dann kam ich halt wieder und er hat einfach nichts von diesem Abgepumpten getrunken. Und da habe ich mich schon schlecht gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Hm. Weil er kannte halt Flasche nicht so, weil das bei uns nicht so gang und gäbe war. Hm. Und da dachte ich, boah, dann ist er hier und kann 6, 7 Stunden nicht trinken, weil er halt einfach keinen Bock auf Flasche hat.
Verstehe ich. Aber also das war bei uns so, also es gab keine Situation, wo das erforderlich war, weil ich so lange weggemusst hätte oder sowas. Und eine Flasche hat sie nie bekommen, habe ich auch nie eine gekauft, weil ich das gar nicht, habe für mich immer gesagt, ich möchte das nicht, also kaufe ich es auch gar nicht und ich brauche das gar nicht. Einfach um das auch zu manifestieren, dass ich das eben, das auf natürlichem Wege so klappt. und abpumpen. Also ich habe mir mal so ein Ding gekauft, weil ich einmal einen richtig fiesen Milchstau
ja,
hatte.
Ja, das ist bitter.
Relativ zu Beginn. Aber das, ich habe das nicht hinbekommen mit dem Ding. Und dann sagte die, ich glaube Hebamme war das damals sogar noch, die hätte ich dann gefragt, ich soll sie einfach einmal öfter anlegen auf der Seite. Und dann war es dann auch okay. Ja, ja. Es tat dann halt mal, also weh. An dem Tag war es halt ziemlich schmerzhaft dann.
Ja.
Aber am nächsten Tag hast du dann schon gemerkt,
wird schon besser.
Der Druck ist raus.
Ja, ja, ich weiß. Ich hatte das und beim ersten auch.
Ja, deswegen war das nie ein Thema mit dem Abpumpen. Ja, okay. Aber also zum Glück musste ich mich damit nicht so auseinandersetzen.
Hast du denn den Eindruck, dass Mütter ehrlich nach außen hin ihre Mutterschaft darstellen?
Weiß ich nicht. Glaube nicht. Also es, vielleicht kommt es auch da wieder drauf an, mit wem man spricht. Mhm. Also mit wem die Mutter spricht.
Mhm.
Vom Grundsatz her glaube ich, dass sich ganz viele schämen, über so negative Gedanken zu sprechen. Auch so gerade dieses Thema Überforderung. Mhm. Das Baby schreit. Mhm. Man dreht innerlich durch. Ich glaube, das ist ein Thema, wo, wenn das passiert, und man weiß ja, dass es passiert,
ja, ja, klar. Ja,
jedem passiert das mal, dass das Baby schreit und man alles probiert hat und es schreit immer noch und schreit noch und irgendwann feuern ja einfach nur noch die Nervensysteme und man dreht einfach durch.
Ja.
So. Das ist ja dann auch der Moment, wo es bei manchen, wenn die die Impulskontrolle eben nicht so im Griff haben, wo es dann bei manchen auch gefährlich wird. So.
Ja.
Und ich glaube, dass ganz, ganz viele sich schämen, zuzugeben, dass sie einfach ausgeflippt sind oder kurz vorm Ausflippen waren.
Ja, ja.
So. Und diesen Moment dann abzupassen, wo man für sich merkt, boah, jetzt muss ich mich mal rausnehmen aus der Situation, das Baby wirklich ins Bettchen zu legen, rauszugehen, ins Nebenzimmer zu gehen und tief durchzuatmen und einfach diese 10, 15 Sekunden sich zu nehmen, mal ganz kurz sich zurückzuholen aus diesem Tunnel, in dem man dann schon drin ist. Ich glaube, das mit anderen zu besprechen, dafür schämen sich auch viele, weil sie dann das Gefühl haben, ich gebe zu, dass ich es nicht im Griff habe und ich gebe zu, dass ich nicht weiß, was mein Baby braucht. Mhm. So, ich kenne die Bedürfnisse meines Babys ja offensichtlich nicht.
Ja.
Ich glaube, dass da viele nicht so ehrlich sind. Aber ich kann mich auch täuschen.
Ja, ich glaube auch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wann spricht man schon mal drüber? Jetzt mal ohne Witz. Also mit wem redet man denn darüber, wenn man mal, also das besprichst du mit deiner besten Freundin oder so, ja, dass du dich irgendwie, dass dir das fehlt oder dass sich das nervt oder dass du K.O. bist oder wie auch immer, aber mit wem redet man denn sonst über das Muttersein, weißt du? Das wissen vielleicht die besten Freundinnen, aber selbst die, glaube ich, wissen das nicht immer, weil man sich, wie du sagst, das vielleicht auch selber gar nicht eingestehen mag, dass man überfordert ist.
Ich glaube, das ist was. Ich habe das zum Beispiel damals gemacht. Ich war in einer Krabbelgruppe, relativ zeitig auch. Da war sie, glaube ich, weiß ich nicht, 3 Monate alt, 4 Monate oder so, habe ich angefangen, dahin zu gehen. Und ich fand das ganz gut, weil auch wenn mir das für mich persönlich jetzt nicht so den Mehrwert gegeben hat, weil ich diesen Bedarf an Austausch auf dieser Ebene nicht so hatte. Ich habe das mehr so gemacht einfach für sie, dass sie sozusagen einfach unter Babys ist. Hatte ich schon den Eindruck, dass das so ein relativ sicherer, neutraler Ort war, wo Leute darüber sprechen konnten. Und ich glaube, es braucht so Mami-Veranstaltungen, wo Mütter zusammenkommen und über sowas sprechen. Sowas, wie ich in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt habe von meiner Yoga-Maus und Mami-Zirkel.
Stimmt.
Ich glaube, dass es so eine Veranstaltung braucht, wo Mütter zusammenkommen, weil deiner besten Freundin oder deinen Freunden erzählst du es vielleicht nicht, weil das sind Leute, die da bist du nicht so anonym.
Ja, das
stimmt. Da willst du dich vielleicht mit manchen Themen, wo du dich schämst, auch nicht so nackig machen.
Du willst halt auch nicht, dass sie dich verurteilen, weil das sind deine Freunde.
Ja, da fällt es dir vielleicht leichter, in einer anonymeren Runde solche Dinge auch mal offen anzusprechen, als in, also dann ist die Empfehlung, ich finde das total super, solche Veranstaltungen zu besuchen, auch wenn es nur die Krabbelgruppe ist. Ist auch schon eine gute Möglichkeit, mit anderen Müttern ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen.
Ja.
Fand ich immer super. Also ich fand das gut.
Ja, ich hatte jetzt, ich überlege gerade einfach, ich glaube, ich hatte nie so das Problem, das zu äußern, was mich stört oder was mich nervt oder wie auch immer. Aber ich habe mir ja, glaube ich, selber auch nicht eingestanden, dass ich überfordert bin. Ich war halt immer genervt. Aber dass ich überfordert bin, so direkt hätte ich mir, glaube ich, damals zu der Zeit nicht eingestanden.
Das ist jetzt eine Erkenntnis.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Retrospektiv. Oh, das muss rausgeschnitten werden. Da schäme ich mir die Augen aus dem Kopf. Ja. Siehst du, ich ziehe ein Kind groß.
Ja, ich sag dir. Du hast keine Ahnung von Schildkröten und von Sprache. Ich finde, wir sollten jetzt auch in jeder Folge irgendein dekadentes Wort einbauen, was eloquent klingt. Eloquent habe ich auch noch nie genutzt.
Das ist eine sensationelle Idee.
Oder? Ja, gute Idee.
Auf jeden Fall. Und von dem Thema mit den Gruppen, finde ich, kann man auch ganz gut überleiten zum Thema so Leute kennenlernen, so neue Freundschaften schließen. Offensichtlich funktioniert es ja auch, als Eltern Freundschaften zu schließen.
Richtig, Gott sei Dank.
Leider hat es nur für diese Freundschaft gereicht.
Ja, naja. Wir sind halt nicht so beliebt.
Du bist nicht so beliebt.
Ey, sag mal, ich glaube schon.
Ja, wahrscheinlich. Nehmen wir uns da beide nicht so viel.
Ja, ach.
Deswegen haben wir uns zueinander gefunden.
Genau. Wir passen einfach wie die Faust aufs Auge.
Mhm. Wer ist die Faust? Wer ist das Auge?
Ich bin die Faust, nicht das Auge. Obwohl du ja eher diejenige bist, die auf Konfrontation immer ausgeht. Ja, du bist schon der Krawallo hier.
Das hört sich auch gerade genauso an. Du bist der Krawallo. Voll aggressiv hier. So, aber ich finde, es war schon schwierig, Elternkontakt zu knüpfen. Also klar, in den Krabbelgruppen bin ich in Kontakt gekommen, aber das war jetzt auch nichts, wo ich jetzt auch nur ansatzweise Freundschaft empfunden habe. Das war halt wirklich, du hast dich da zweimal die Woche getroffen, hast da gesessen, hast dein Handy geklatscht, Kinderlieder gesungen und dann bist du wieder nach Hause gegangen.
Ja,
hast vielleicht noch eine halbe Stunde erzählt, wer gerade wie welchen Stuhlgang hat.
Ja,
so.
Klar. Ich glaube tatsächlich, dass die richtigen Mama-Freundschaften erst entstehen mit der Kita.
Ja.
Weil du die Eltern erstmal öfter siehst, als Freunde zum Beispiel, auch selbst wenn deine Freundin irgendwie zur selben Zeit ein Kind bekommen hat. Ja?
Ja.
Trotzdem kann sich das Leben dahingehend halt ändern, dass man sich halt nicht so oft sieht. Ja, aufgrund der Kinder, aufgrund der Umstände. Manche ziehen dann um in eine andere Wohnung, wie auch immer, dann sieht man sich nicht mehr jeden Tag. Aber du siehst halt die anderen Eltern jeden Tag. Und da entwickeln sich halt Freundschaften, die halten, glaube ich, eher als alles andere. Naja, also meine Freundschaften von früher halten auch, aber man sieht sich halt weniger. Ja, so. Aber ich denke schon, dass die richtigen Mama-Freundschaften erst mit der Kita entstehen. Alles, was vorher ist, ich weiß nicht.
Also auf jeden Fall hat es geholfen, stabilen Kontakt zu Müttern zu bekommen, eben über die Kita.
Auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall.
Ja. Glaubst du denn, dass das Muttersein auf dem Dorf leichter ist als in der Stadt oder eher umgekehrt?
Ich weiß nicht. Ich habe ja nur die Perspektive aus dem Dorf. Mhm. Ich habe die Stadtperspektive nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Vernetzen miteinander in der Stadt leichter fällt, weil es eben mehr Veranstaltungen gibt und mehr Mama-Räume, nenne ich es einfach mal. Und auch mehr Sachen, wo du einfach mit Baby hin kannst, so. Aber auf dem Dorf, was hast du denn gemacht? Also du kannst halt spazieren gehen und das war's dann. Also mehr kannst du ja nicht machen. Ich würde sagen, mein Gefühl in der Elternzeit für mich selber war auch schon sehr oft, dass ich sehr alleine war. Mein Mann war ja dann arbeiten, logischerweise. Ich war halt super viel alleine so. Wir sind ja nun auch quasi kurz nach der Geburt, haben wir ja das Haus gekauft, oder kurz vor der Geburt haben wir das gekauft.
Das habe ich mich letztens schon gefragt, wann seid ihr da eigentlich eingezogen?
Da war sie anderthalb Monate alt.
Alles klar.
Da sind wir da eingezogen ungefähr. Und das war halt alles neu. So, wir sind hierher gezogen, wir kannten halt niemanden so. Er musste sofort arbeiten gehen. Und entsprechend war ich halt auch ganz, ganz viel alleine. Und das war schon blöd. Und ich weiß auch noch, ich war super oft bei meiner Familie, also die wohnen ja hier in der Nähe. Ich bin in manchen Wochen jeden Tag mit dem Auto dahin gefahren, damit ich nicht so alleine bin. Und wenn es nur war, ich fahre eine Stunde rüber und halte meine Mama ab zu arbeiten im Homeoffice. So einfach, dass man irgendwie mal Gesellschaft hatte und nicht so alleine war. Nicht, weil es schlecht war, dass ich mit Baby alleine war, sondern weil ich so alleine war.
Ja,
das war einfach so irgendwie, das kannte ich vorher nicht.
Aber da kann ich dir gleich sagen, das ändert sich nichts, wenn das in der Stadt ist. Weil den Großen haben wir bekommen, da haben wir ja noch in Berlin gewohnt, super zentral. Und wir sind ja erst hergezogen, da war er schon eins. Also kurz nach seinem ersten Geburtstag sind wir hergezogen. Und ich habe mich in diesem Jahr auch ganz, ganz viel alleine gefühlt. Du hast da natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ja, also da gibt's mehr Veranstaltungen oder wie auch immer. Aber diese echte Nähe und dieser echte Austausch, den wir zum Beispiel jetzt mittlerweile haben, ja, aufgrund unserer Freundschaft und unserer Mäuse und wie auch immer, den hast du ja mit so spontanen Kontakten einfach nicht. Und egal, in welche Gruppe du da gehst, ich glaube, du musst auch erstmal ein bisschen Erfahrung mitbringen und auch Stabilität mit deiner Seele haben, um offen über gewisse Sachen sprechen zu können. Ich hätte damals auch nicht so offen über das Muttersein gesprochen, wie ich das jetzt kann. Aber einfach nur, weil man ein bisschen gefestigter ist und weiß, das ist alles okay so, aber ich glaube, in den Momenten bist du überfordert und damals hätte ich mir das auch nie eingestanden und erst recht nicht vor Fremden über sowas gesprochen. Ich glaube nicht, dass ich da ehrlich gewesen wäre, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich, ja. Wirst du recht nicht haben.
Und deswegen, also Wir waren damals in der Stadt und ich habe nicht den Eindruck, dass das anders war, was die Einsamkeit angeht, als wenn wir hier auf dem Dorf gewesen wären. Aber mir war klar, nach einem Jahr Elternzeit musste das Kind auch in die Kita, damit ich auch wieder ein bisschen Erwachsenenzeit habe und Zeit für mich habe, auch wenn mir das auch sehr schwer fiel, muss ich auch
das
ehrlich sagen.
Das fiel mir auch super schwer. Wir haben sie nicht, ich glaube, sie war schon über ein Jahr. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau wie, ich glaube im September ist sie eins geworden und ich glaube im Dezember fing sie an mit der Kita, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das fiel mir so schwer.
Ja, verstehe ich.
Das war wirklich, also das war so ein großer Meilenstein und so ein Stückchen abgeben.
Ja.
Und das ist heute noch so, wenn sie irgendein, in Anführungsstrichen, Meilenstein erreicht, also irgendwas Neues kann, wo ich so denke, boah, mich pustet es um, ich ertrage das gar nicht. Dann steht sie im Flur und macht einfach ihren Reißverschluss von der Jacke zu. Zack,
krass,
zack,
ne?
Zack, bumm, hoch das Ding. Mir sind gleich die Tränen in die Augen geschossen. Ich hab losgeheult, dann guckt sie mich an. Mami, was ist denn? Ich sage, ich freue mich nur so, dass du das kannst. Und dann dachte ich, wie krass einfach. Auf einmal steht da dieses Kind und macht sich allein die Jacke zu. Wann ist denn das passiert?
Ja.
So, auf einmal steht sie da und macht sich ihre Jacke zu. Und erzählt mir, schwingt irgendwelche klugen Reden. So,
ja, krasser.
Erzählt mir einen Schwank aus ihrer Jugend und fängt Sätze an mit, weißt du noch, damals, als ich klein war? So.
Mein Großer kam gestern zu mir an, als ich die Küche aufgeräumt habe. Und weißt du, was er raushaut? Wirklich, also gar nicht immer, also so würde ich niemals reden. Aber er kam zu mir und meinte, Mama, kann ich dir behilflich sein?
So würdest du niemals reden.
Nee, ich weiß. Also das fand ich so süß.
Kann ich dir behilflich sein?
Kann ich dir behilflich sein? Das fand ich so niedlich. Ich dachte, oh Gott,
wo hat er das denn her?
Bestimmt aus der Kita. Einfach, ja.
Von meiner Tochter aus der Kita.
Genau, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber von uns nicht.
Kann ich dir
Und das fand ich richtig süß. Das fand ich wirklich schön, weil ich mir dachte, oh.
Sind ja die Momente, die man sich abspeichern muss für die Klatschermomente.
Ja. Und ich denke, nein.
Kann ich dir behilflich sein? Und gab es denn irgendwelche Ratschläge, wo du rückblickend sagen würdest, die waren gut, die haben dir geholfen? Gab es da welche?
Mir fallen tatsächlich, wenn dann, nur Ratschläge ein, die ich kacke fand.
Also es gab keine, wo du sagen würdest, die haben sich gelohnt, die waren gut.
Nö. Du?
Ich würde sagen, ich habe von meiner Mama ein paar bekommen, die ich super fand. Aber das hätte ich ihr niemals gesagt in dem Moment.
Ja.
Also, Mama, heute, sieh mir das nach. Mhm. Damals haben wir viel darüber diskutiert, wenn sie mir gesagt hat, probier doch mal das und probier doch mal das. Und dann war ich mal so, ich kenne mein Baby.
Ich habe das
mein Baby.
Ich habe das
ich weiß schon, was
gehasst.
Ihr gut tut.
Ja.
Und dann habe ich es doch mal ausprobiert und dann hat es funktioniert oder war halt wirklich cool. Und dann dachte ich immer, ach, na toll.
Also ich habe das wirklich immer gehasst. Wenn mir ungefragt irgendwelche Ratschläge erteilt wurden, ich habe das gehasst. Und ich war ja immer so, dass ich meine Kinder ohne Socken gelassen habe. Auch scheinbar so ein Triggerthema bei der älteren Generation. Ja.
Und ohne Mütze.
Ohne Mütze und ohne Socken. Ja, Mützen hatten meine Kinder, aber auch nicht immer. Also klar, im Winter draußen schon, aber also wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, hätten die auch zum Schlafen Mütze getragen. Und da dachte ich, nee. Die müssen doch immer warm sein. Ich habe meine Kinder ja tatsächlich auch sogar ohne Socken im Winter getragen. Also die waren in meiner Trage ohne Socken, ja. Und da wurde ich sogar von wildfremden Menschen auf der Straße angesprochen. Ach, ist dem nicht kalt? Und ich habe das gehasst. Weil ich dachte, nerv mich doch nicht.
Also das ist, glaube ich, super ätzend. Ich glaube, das ist so ein wirklich Thema der alten Generation,
dass
mit
immer
gutem
warm sein müssen.
Willen zu gucken, dass das Kind immer warm sein muss.
Ja.
Aber es ist ja, wir sind ja keine Henne und brüten ein Ei aus. Also.
So. Ich meine, das Kind klebt den ganzen Tag 24/7 an meinem Körper. Er hat genug Wärme, ja. Also es ist nicht so, dass es ihm an Wärme mangelt, ja.
An Wärme mangelt es ihm nicht.
Nur die Liebe fehlt, ja.
Und das Essen. Und die Kleidung offensichtlich.
Aber Socken, also machen wir uns nichts vor. Socken halten doch sowieso nicht bei Babys. Also die fallen doch sowieso ab. Und ich fand das immer gut. Also, weil ich mir immer dachte, so entwickeln die so ein Gefühl dafür und
haben schon mal ein gutes Immunsystem, weil sie im Winter gefroren haben.
So wissen sie, wie es ist, wenn man irgendwann mal keine Schuhe mehr hat.
Falls mal die Wirtschaft krachen geht.
Du weißt es.
Sind sie gut vorbereitet? Ja, also mir fallen jetzt keine konkreten ein, aber ich fand, meine Mama hat immer mal so ganz gute Ideen und oft war es eben so, sei da nicht so stur, probier das mal aus oder ich habe das mit dir immer so und so gemacht. Und dann war ich immer erstmal so, miau.
Ja, ja.
Aber ich mache das nicht so. Das ist mein Baby. Ich kenne mein Baby.
Das macht man heute nicht mehr.
Das macht man heute nicht mehr.
Tatsächlich habe ich auch gelernt, dass man die Kinder auch nicht mehr pucken soll, weil das auch die Wahrscheinlichkeit zum plötzlichen Kindstod steigt.
Weil da die Wärme sich staut und so, ne? Ja, genau. Gut, das habe ich sowieso nicht
gemacht. Ich habe es auch nicht gemacht. Ja, aber das wurde mir ganz oft angeraten.
Ja, aber das war bei uns nie Thema, weil das fand ich auch schon immer schräg, muss ich sagen. Also ich weiß, es mögen viele, aber...
Ich mochte zum Beispiel als Kind immer, wenn ich mich hingelegt habe und meine Mutter hat mich noch so zugedeckt und dann hat sie so die Decke um mich rum, so weißt du, so richtig schön eng. Oh, das habe ich geliebt.
Echt?
Das fand ich geil, aber also wahrscheinlich, weil ich bald, als Kind...
Wenn wir dann bald in Köln sind, zum Mädelstrip, ja, werde ich dich abends einschlagen wie ein
Einpucken.
Ja, wie ein...
Das wäre schön.
Dann mache ich es dir richtig schön gemütlich. Und kannst du dich hinlegen in unser Doppelbett und dann laufe ich nochmal rum und klopfe die Decke an dir fest.
Ja, das wäre schön. Dann würde ich mich freuen. Also das gibt mir so richtig so ein Gefühl von, Kindheit. Aber vielleicht war ich das wirklich als Kind, weil ich da auch immer oft gepuckt wurde. Das ist ja bei meiner Familie schon, das wird schon oft gemacht.
Meinst du, so ein Russending?
So ein Russending. Ich glaube, das ist so ein Generationsding.
Erstes Baby essen Bubliki. Ja.
Essen Bubliki als allererstes und werden gerappt.
Perfekt.
Haben sich deine Freundschaften dahingehend dann irgendwie verändert, seitdem du Mama bist?
Ja, schon. Ich glaube schon. Mhm. Es gab auch Freundschaften... Oder anders, ich habe jetzt keine Freundschaften, die vorher ganz doll tief waren, die weggefallen sind, das nicht. Da war es halt dann mal eine Zeit lang ein bisschen ruhiger, weil ich eben sehr beschäftigt und eingebunden war in dieses Muttersein. Und weil das natürlich jetzt auch nicht so das krass interessante Thema für den anderen ist.
Ja, verstehe.
Aber ganz, also da ist niemand von weggefallen und mittlerweile sind die dann selber auch Mama geworden. Und dann ist der Kontakt auch wieder enger geworden, dadurch, dass die selber Mama sind. Nee, ansonsten würde ich sagen, der Grundsatz in den Freundschaften ist halt einfach, die Freundschaft muss halt auch ohne Kontakt klarkommen.
Auf jeden Fall.
Also wir hatten das ja schon ein paar Mal, auch so dieses, wie lange man nicht antwortet und so. Also ich habe Nachrichten, oder da weiß ich nicht, die sind halt über einen Monat manchmal ungelesen, damit ich nicht vergesse, die zu beantworten. Ja. Und andersrum dann genauso, dann schaffe ich es nach einem Monat zu antworten und weiß genau, okay, vor einem Monat brauche ich den Chat nicht reingucken, kommt auch keine Antwort zurück und ist auch okay, weil man dann irgendwie weiß, gut, es ist einfach gerade viel los.
Genau.
Und ich finde das einfach wichtig, dass man aber nicht vergisst, da ist noch jemand. Und für den Fall, dass man sich einander bräuchte, könnte man sich sozusagen reaktivieren.
Ja.
Das finde ich immer ganz wichtig so. Also wenn mir das Gefühl verloren geht, dass ich das, würde ich jetzt sagen, ist mir bei einer Freundin so gegangen, wo wir vorher sehr eng waren, die aber auch ein Baby bekommen hat. Also das ist gar nicht so gescheitert am unterschiedlichen Interessen haben, sondern mehr so daran.
Jeder in seiner eigenen Familie.
Man ist so in seiner eigenen Familie und dann geht so jeder so ein bisschen seinen Weg.
Klar.
Und es ist auch nicht so, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben. Es ist einfach weniger geworden. Und wenn man sich dann sieht, merkt man aber auch, okay, man hat lange nicht gesprochen.
Ja, verstehe.
Da ist viel auf der anderen Seite passiert, wo man gar keinen Anschluss mehr hat. Da hast du den Anschluss verloren als Leben des anderen. Das würde ich sagen, ist so eher das Risiko, was man dann hat.
Ja, verstehe ich.
Und dann erzählst du auch nicht mehr alles, wenn du dich siehst, weil ganz viel ist, da fehlt schon der Kontext und die Davor-Story kennst du dann schon wieder nicht. Und da muss man ein bisschen gucken. Aber ansonsten würde ich sagen, haben das eigentlich der Großteil meiner Freundschaften ganz gut überlebt.
Mhm. Ja, kann ich eigentlich nur bestätigen. Aber ich glaube, dass es am Anfang in der ersten Zeit hast du diesen Blick dafür einfach nicht. Du glaubst, dass dein Leben auseinanderfällt und du überhaupt nicht mehr irgendwie Teil deines Freundeskreises bist oder Teil deiner vorherigen Welt. Also ich hatte schon oft das Gefühl, ich bin jetzt raus. Und das kommt ja alles wieder, machen wir uns nichts vor. Wir wissen, dass es wiederkommt mit der Zeit oder Interessen verändern sich, die Prioritäten verändern sich. Irgendwann baut man sich wieder sein Leben dahingehend, wie es halt funktioniert, wenn die Kinder anfangen zu hören.
Ist das jetzt hoffnungsvoll?
Ja, es soll hoffnungsvoll sein. Ja, okay. Tatsächlich. Und genau, aber ich glaube, dass so echte Freundschaften, sobald du Mutter bist, können halten, aber du brauchst auch Mama-Freundschaften und die sind, glaube ich, intensiver dann. Das verändert sich halt einfach alles. Das nimmt eine andere Dynamik einfach an. Gerade wenn man dann auch noch umzieht und dann vielleicht nicht irgendwie mehr in direkter Nähe wohnt. Man muss halt einfach damit rechnen, dass sich Freundschaften verändern. Aber es kommen neue.
Ja, schon.
Manchmal auch bessere.
Manchmal ja.
Ja, in deinem Fall nicht, tut mir leid, aber ja. Und bevor wir zu den Highlights und Aufregern kommen, würde ich dich gerne fragen, gibt es denn irgendeinen Ratschlag, den du an werdende oder frische Mama mitgeben würdest jetzt?
Ich habe mir dazu sogar was aufgeschrieben.
Wirklich? Okay. Mhm. Mhm. Da bin ich mal gespannt.
Also ich habe mir aufgeschrieben, Ratschläge, die ich geben würde, der an Stelle, ich sag mal, an auf Platz Nummer 1.
Ja.
An Stelle 1. An Platz Nummer 1 ja. würde ich immer sagen, hör auf deine Intuition.
Ja.
Selbst wenn sie nur ganz leise ist, hör trotzdem drauf. Ich finde, es ist wichtig, sich, auch wenn Ratschläge nerven, sich das alles anzuhören und für sich zu bewerten, auch wenn das nervig ist, weil man sich immer das Gefühl hat, man wird kritisiert in seiner Mutterrolle. Das muss man ja auch nicht sofort zugeben, aber ich würde immer empfehlen, hör es dir an, nimm es mit und denk darüber nach. Mhm. Denk darüber nach. Wenn dir jemand den Ratschlag gibt, dann ist es offensichtlich deswegen, weil es bei demjenigen funktioniert hat. So. Mhm. Das kann ich für mich auch anders bewerten und kann sagen, aus den und den Gründen mache ich es trotzdem nicht. Mhm. Aber ich finde es wichtig, sich das zumindest anzuhören und nicht die Chance zu vertun, nur aus Ego-Gründen Potenziale ungenutzt liegen zu lassen.
Ja, verstehe ich.
So. Das wäre immer mein erster Ratschlag. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, sich gerade in den Momenten vor Augen zu führen, wenn man vielleicht gerade nicht so glücklich ist, weil irgendwas, ne, das Kind schreit oder wie auch immer, ist so dieses, sei demütig und dankbar dafür, dass du Mama sein darfst, weil das ist ein riesengroßes Wunder. Und es gibt ganz viele, die das haben wollen und nicht haben können. Und die Möglichkeit, Mama zu sein, ist für mich persönlich das Größte überhaupt, was irgendwie mir hätte passieren können. Und ich finde, da muss man sich auch ein bisschen Demut manchmal bewahren.
Ja,
das geht nicht nur darum, auf Insta rumzuscrollen und zu irgendwelche Mama-Postings zu gucken und dann ja hin und her und Kritik. Und das Leben ändert sich am Ende des Tages, ist das halt eine Riesenchance, die man auch bekommt.
Auf jeden Fall.
Und da muss man auch ein bisschen Demut manchmal zeigen.
Das stimmt.
Hast du einen Ratschlag, den du geben möchtest?
Nö, ich würde dem tatsächlich gar nicht mehr hinzufügen. Also für mich ist es auch super wichtig, dass man auf sich selber hört, dass man sich nicht verunsichern lässt, auch wenn jeder sagt, mach es anders. Mach es so, wie es sich für dich richtig anfühlt.
Ja.
Und wenn du einen Ratschlag brauchst, frag danach und denk darüber nach. Aber wenn dir ungefragte Ratschläge erteilt werden, links rein, rechts raus.
Ja, muss man halt für sich auch Grenzen setzen.
Genau.
Und dann einfach nur sich das anhören und halt drüber nachdenken, ist was dran oder ist nichts dran.
Genau.
Ja.
Dann zum Highlight, tatsächlich auch aus dieser Woche habe ich ein Highlight. Ich habe meinen großen Jungen mal gefragt, was er denn von mir oder was er an mir am allermeisten liebt. Und das fand ich so schön, seine Antwort, er meinte dann einfach zu mir, dein Herz.
Oh,
ist das nicht süß? Habe ich erstmal geheult.
Ich habe halt gedacht, er sagt jetzt sowas wie
Modegeschmack oder sowas.
Ja, nee, Mrs. Jogginghose.
Sag mal, doch nur unten rum. Oben bin ich immer schick.
Oben bin ich immer nackt.
Obwohl heute Iron Maiden. Ja.
Unten Jogginghose, oben nichts.
Ja, genau.
Die Socken, die Kinder dürfen keine Socken und keine Mützen und die Mutter darf kein Oberteil und kein BH.
Für den Look.
Ich hätte halt auch gedacht, er sagt sowas wie, dass ich Fernsehen gucken darf.
Ach so, tja.
Dass du mich Fernsehen gucken
willst. Ja, wir lassen in letzter Zeit die Kinder sehr, sehr selten Fernsehen, muss ich ehrlich gestehen. Wir versuchen das schon sehr einzugrenzen.
Mhm.
Und das wirklich nur im äußersten Notfall oder wenn wir wirklich K.O. sind. Also nur abends.
Nur fünfmal die Woche.
Nein,
oder Wochenende.
Könnt ihr dir jetzt gerade gar nicht sagen, wann sie das letzte Mal ferngesehen haben? Weil wir das
am
wirklich
Wochenende.
Ja?
Hast du da nicht gesagt?
Ah ja, aber nur der Große, während der Kleine geschlafen hat, weil ich ja, was habe ich denn gemacht eigentlich?
Ja, mit mir.
Ah ja, stimmt, ja. Wir haben,
ich bin schuld.
Wir haben gearbeitet.
Gearbeitet.
Stimmt, aber
Prosecco
nur
Prosecco getrunken und unbrauchbare Reels produziert.
Das war großartig, das war toll. Nee, tatsächlich war das der einzige Moment, weil mein Mann ja den Kleinen ins Bett bringen musste und in der Zeit durfte er dann fernsehen, aber sonst machen wir das eigentlich gar nicht mehr.
Mhm.
Ja.
Hervorragend.
Wird sich das wahrscheinlich ändern, weil mein Mann fährt morgen für 3 Tage weg und dann heißt es 3 Tage Fernsehen.
3 Tage Fernsehparty.
Nein, ich versuch's natürlich ohne, aber aber Pediküre steht halt bei mir auch noch an. Nein, jedenfalls jedenfalls fand ich die Antwort von meinem Sohn sehr schön und hat mich sehr bewegt.
Ich finde die auch sehr schön.
Ja.
Das hast du dir bestimmt ausgedacht.
Nein, habe ich tatsächlich nicht.
Richtig schön.
Ja, fand ich auch. Als Aufreger könnte ich zu diesem Thema etwas beitragen, was mir mal passiert ist. Da war der Kleine gerade 2,5 Monate alt und ich musste mit ihm ins Krankenhaus fahren, weil er den ganzen Tag irgendwie fiebrig war und wenig getrunken hat und total schlapp war. Und abgesehen davon dass wir in diesem Krankenhaus über 3 Stunden warten mussten, bis er behandelt wurde. Ich würde da auch nie wieder hinfahren. Ich fand das grottig, dieses Krankenhaus. Naja, saß ich da im Wartebereich mit dem Kleinen, musste ihn zwischendurch halt auch stillen, ja, wo ich froh war, wenn er überhaupt mal ein bisschen dran genuckelt hat oder wie auch immer. Und da kam so ein richtig ekelhafter alter Mann, der sich da hingestellt hat und erstmal richtig widerlich gegafft hat auf meine Brust.
Oh, direkt eine
Brust. Ich fand's. Das Ding ist halt, ich bin ja sonst, ich kenne ja nichts, ja. Ich bin ja nicht auf den auf den Kopf gefallen.
Auf den Mund gefallen.
Auf den Mund gefallen, auf den Kopf.
Ich habe ein großes Mundwerk. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen.
Ja, aber in dem Moment war ich so überfordert mit der Situation. Ich wusste überhaupt nicht. Also am
liebsten, man ist ja so geplättet, man kann gar nichts sagen.
Ich fand es so ekelhaft und widerlich, weil ich mir dachte, ich bin hier mit meinem kranken Baby
im Krankenhaus
und warte darauf, dass er untersucht wird. Und da kommt so ein ekelhafter alter. Boah, ich fand's richtig widerlich. Stellt sich richtig vor mich und gafft mir auf die Brust. Ich fand das abartig. Ich hätte da am liebsten was gesagt, aber in dem Moment
warst du einfach überfordert.
Ja, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. Weil, also jetzt mal ohne Witz.
Das ist ja eklig.
Oh, also hört das denn irgendwann mal auf, dass man Brüste immer gleich als so ein Sexding symbolisiert? Ich habe mein krankes Kind gestillt.
Es gehört sich ja auch nicht. Da so hinzugucken, ist einfach.
Ich fand das auch sehr übergriffig, muss ich sagen.
Ja, das ist
bis
ja,
heute.
Das ist
bis
ja
heute habe ich das
ist
im
das
Kopf.
Ist ja auch. Es ja. ist auch total belästigend, wenn sich da jemand so verhält.
Ekelhaft, also nur ekelhaft.
Ja, das ist ein totaler Aufreger, das fühle ich. Mhm. Mhm. Mein Aufreger zu dem Thema ist, nicht aus dieser Woche, schon ein bisschen länger her, aber immer noch top aktuell.
Oh, ich bin gespannt.
In meinen Charts der größten Aufreger. Da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der selbst keine Kinder hat und ganz, ganz viel Meinung für wenig Ahnung hatte zu Kinderthemen, zu Erziehungsthemen, bezogen auch auf mein Kind, ganz konkret. Mhm. Und wir haben dann eine ganze Weile uns unterhalten und dann kommt man ja in so eine Diskussion irgendwann an den Punkt, zumindest mir geht das so relativ zügig, dass ich dann irgendwann auch keine Lust mehr habe, darüber zu diskutieren, weil ich das Gefühl habe, wir haben unterschiedliche Gesprächsebenen. Mhm. Also während ich versuche, mich nur zu verteidigen gegen die Angriffe, die da kommen, hat die andere Partei auch immer weiter geschossen. Mhm. Und das aber auf einer Grundlage, derjenige hat ja gar kein Kind, wo ich immer dachte, aber mit welcher Expertise sprichst du denn zu mir? Also du weißt doch das gar nicht, wieso kritisierst du mich denn dafür? Und da ging es um ganz viel, wie ich mein Kind anziehe und sie ist halt ein Mädchen. Und sie ist halt und wirklich auch noch ein Mädchen. Es gibt ja auch Mädchen, die sind eben vielleicht ein bisschen buschikoser und eben ganz doll wild. Und das ist auch vollkommen okay. Ist sie halt nicht. Sie ist halt ein Mädchen. Mhm. So. Und dann denke ich immer, dann lass sie doch so sein. Also, und wenn sie halt rosa tragen möchte und mit Glitzer und mit Einhorn und die Haare eben lang und was weiß ich, lass mich doch. Wenn sie groß ist und sie will kurze Haare haben, feel free, soll sie sie abschneiden.
Richtig.
Solange ich darüber entscheide, hat sie lange Haare, weil ich das schön finde und weil sie das im Moment auch schön findet.
Genau.
So. Und das war dann dieses Thema, wie doll wir unsere Kinder eben beeinflussen und weniger Einfluss nehmen, wo ich so dachte, das ist doch mein fucking Job, ganz ehrlich.
Richtig.
Es ist mein Job, Einfluss auf mein Kind zu nehmen.
Richtig.
Das ist Erziehung. Erziehung heißt nicht, ich versorge mein Kind und gucke, dass es gesund groß wird, sondern da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu.
Genau, ich bringe ihr auch Mode bei und Beauty und Schminken.
Und nichts über Schildkröten.
Genau.
Dafür muss sie dann Dokus gucken.
Ja, oder zum Papa.
Weiß ich jetzt nicht, ob er da so der Ansprechpartner ist. Oder ob er da besser als ich wahrscheinlich. Und mein Highlight der Woche war, es gibt ein Wort, was ich immer sage, wenn mich was erstaunt oder aufregt oder so. Und sie steht im Bad.
Warte, meinst du Hoppeli?
Sag ich, ne?
Hoppeli.
Das war's nicht. Und sie hat über irgendwas gestaunt und sagte dann, Jesus. Und ich habe es gehört und ich sage, was hast du gesagt? Und sie guckt mich an und grinst so ganz schämtlich und zu dem Mund so schief und sagt, Jesus, das sagst du doch immer.
Oh, so süß.
Und das war so der Moment, wo ich so für mich realisiert habe, das ist so krass, Mann. Ich habe einfach mein kleines Mini-Me erschaffen.
Ja, das
stimmt. Sie steht da einfach im Badezimmer mit ihrem ganzen Kosmetikkrempel, mit einer Attitude, wie manche 30-Jährige das nicht hat und sagt einfach Jesus. Und dann
das finde ich großartig.
Sie ist so ein Gangster, so ein Kleiner.
Sie ist wirklich eine Mini-Me von dir.
Sie ist ein Mini-Me. Ich habe mein kleines Mini-Me erschaffen.
Ja.
So, und das fand ich so süß. Und dann hatte ich noch einen super süßen Moment mit ihr. Da war meine Mama dabei und es ging um Ringe, um Schmuck. Habe ich das schon mal erzählt?
Nee, weiß ich nicht.
Ich glaube nicht. Ich hoffe, ich habe es nicht schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt. Meine Mama hat darüber gesprochen, dass sie eben so eine Ringe nicht trägt, weil sagt sie, ach guck mal, meine alten dicken Hände. Mhm. Und meine Tochter guckt auf die Hände von meiner Mutter und sagt nur, aber du hast doch schöne Hände. Du hast doch schöne Hände, Omelie. Und dann dachte ich, ja, jetzt fängst du an, die Früchte zu ernten, die du gesät hast. So, du hast Liebe in das Kind gesteckt und Wertevermittlung. Und jetzt steht dieses dreijährige, zu dem Zeitpunkt dreijährige Kind da und ist einfach so weiß.
Das ist wirklich
und
schön.
Und so lieb. Und dann dachte ich, ach Mensch, Jesus, was für ein schönes
Jesus.
Kind.
Ja.
Ja, sehr viel Positivität.
Also es wird besser. Es wird schön. Irgendwann merkt man, wie toll es ist, Kinder zu haben. Also man verflucht sie auch öfter, aber...
Geil.
Man wird niemals aufhören, seine Kinder zu lieben.
Also, nein, nein.
Wir nicht. Wir sind tolle Moms.
Wir sind perfekte Mütter.
Ja, es reicht auch als Schlusswort, oder? Fazit, wir sind perfekt.
Fazit, wir sind perfekt. Und wenn ihr es auch werden wollt, hört alle Podcast-Folgen.
Genau. Alles klar, gut.
Dann
ist das unser Schlusswort. Ja, nicht das, was ich mir aufgeschrieben habe, sondern das.
Aber das war jetzt wesentlich spontaner. Als
das finde ich besser. Ja, das finde ich besser. Das andere passt jetzt auch nicht mehr.
Ja, dann schaut unseren Podcast, abonniert unseren Insta-Channel, macht mit beim Gewinnspiel.
Wir haben übrigens jetzt auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr...
Kooperationsanfragen schicken wollt.
Ich wollte eigentlich Themenwünsche sagen. Für Themenwünsche wendet euch entweder gerne an unsere bekannten Kanäle, ja, wie Insta, WhatsApp oder wie auch immer. Aber wir haben jetzt auch eine offizielle E-Mail-Adresse. Ihr erreicht uns unter post@proseccoundprovinz.de.
Sensationell und professioneller hätte es nicht sein
können. Das denke ich auch. Vor allem das Prost macht das, finde ich, irgendwie
authentisch.
Authentisch.
Ja, finde ich auch. Finde ich super.
Wunderbar. Alles klar, in diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal. Eure Laura
und Julia.
Ciao.
Tschüss.